Uff. Wenn es ein Wort gibt, um die letzten Wochen zu beschreiben, dann das. Uff. Mit einem großen F für die Empörung und einem kleinen für die Erschöpfung. Uff. Ich vermute, ihr könnt das fühlen. Danke für euer bisheriges Feedback. Als Illustration dafür Friedrich Merzens Aussage Mitte Oktober über das problematische Stadtbild. Hat der Bundeskanzler wirklich gesagt, dass es um die Reinigung dieses Stadtbildes durch verschärfte Rückführungen geht? Ey, was ist los mit Deutschland und mit seinen Konservativen? Bei der ganzen Sache ist einmal mehr klar geworden, es braucht weiterhin die Arbeit, die wir hier machen. Heimaten als Versuch, sich trotz allem in diesem Land zu beheimaten. Klar zu machen, dass wir dazugehören, dass wir keine Erlaubnis dafür brauchen, nicht von der CDU und auch nicht von irgendwem anders. Dass das endlich aufhören muss, dass manche sich anmaßen zu entscheiden, wer dazugehört und wer nicht. Am 24. Oktober fand eine Feier im HKW statt, die einmal wieder genau das unterstrich. Der Titel war 40 Jahre Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Der Untertitel lautete Selbstorganisation und Widerstand. Und genau das könnte ja auch der Untertitel für diesen Podcast sein. Selbstorganisation und Widerstand. Diese Geschichte wollen wir in dieser Folge aufgreifen. Und damit es auch diesmal nicht langweilig wird, heute mal wieder mit zwei Gästen. Ich freue mich also auf Anna Jeboa und Tahir Della, die ich euch gleich vorstellen werde. Jetzt können Sie schon mal Hallo sagen. Hallo Anna, hallo Tahir.
Hallo.
Hallo Max.
Hallo, hallo, schön, dass ihr hier seid. Hallo mein Lieber.
Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr. Aber vorher noch meine Kurzvorstellung. Mein Name ist Max Czolek. Ich bin einer der KuratorInnen für das Projekt Heimaten und moderiere diesen Podcast mit dem Titel Wem gehört Deutschland? Heutiger Untertitel Selbstorganisation und Widerstand. Und falls euch das hier gefällt, lasst doch eine gute Bewertung da. Nicht nur für uns, sondern auch, damit andere Menschen den Podcast finden können. So, bevor wir ins Gespräch kommen, möchte ich euch beide gerne vorstellen, Anna und Tahir. Ich fange mit dir an, Anna Jeboa. Anna ist Kuratorin, Architektin und Aktivistin und verantwortete die Gesamtkoordination des fünfjährigen Modellprojekts Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt für die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. In ihrer Arbeit befasst sie sich mit Machtsystemen im gebauten Raum, Erinnerungskultur und der Dekolonisierung von Bau- und Kulturpraxis. Ihre Untersuchungen zum Thema wurden unter anderem auf den Biennalen in Venedig und Chicago gezeigt, sowie in internationalen Fachmedien veröffentlicht. Sie war außerdem Dozentin am Institut für Geschichte und Theorie der Gestaltung der UdK Berlin. Jeboa lebt und arbeitet in Berlin. Und Tahir Della. Tahir ist seit 1986-87, meinem Geburtsjahr, Aktivist in der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und ein fester Bestandteil der jüngeren schwarzen Bewegung. Zunächst in der lokalen Münchner ISD-Gruppe aktiv, wurde er mit der Gründung des bundesweiten ISD-Verbandes im Jahr 2001 im Vorstand tätig und beteiligte sich dort an der Koordinierung der bundesweiten sowie lokalen Aktivitäten. Seitdem hat er Ausstellungsprojekte realisiert, ist nach Berlin gezogen und war an der Entwicklung des vom Berliner Senat finanzierten Projekts Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt beteiligt, welches von Anna, wie eben schon gesagt, koordiniert wurde. Außerdem war er an der Erstellung eines gesamtstädtischen Aufarbeitungs- und Erinnerungskonzeptes zur Geschichte und zu den Folgen des Kolonialismus des Landes Berlin beteiligt, was diesen Oktober an den Berliner Senat übergeben wurde. Schön, dass ihr da seid, Tahir und Anna. 40 Jahre ISD. Erstmal Gratulation. Wie geht es euch damit? Was sind eure ersten Gedanken?
Ja, super geht's mir damit. Super geht's mir damit, dass wir sozusagen wirklich 40 Jahre geschafft haben, den Laden am Laufen zu halten, Connections zu machen, Aktivitäten zu entfalten und auch ganz viele sozusagen neue Perspektiven aufzumachen.
Ja, danke für die Einladung erstmal. Wir hatten dieses Jahr unser Bundestreffen 40-jährig schon gefeiert und es war wirklich so ein toller Moment. Einfach, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, einfach zu sehen, welche Geschichte dieser Verein hat und wie die lebendig die heute noch ist. Das ist einfach ein großes Geschenk für uns als Community.
Ich muss sagen, als jemand, der von außen auch so ein bisschen raufgeschaut hat, wir waren ja quasi mit unserer Gesprächsreihe zu Gast bei eurem Jubiläum und ihr wiederum zu Gast im HKW an diesem Tag, war, dass sich ja jetzt mittlerweile verschiedene Generationen übereinander schichten oder gleichzeitig im Raum sind. Die einen bezeichneten sich selbst als Urgesteine und sagten zwischendurch, es war einer meiner Highlights, die Urgesteine würden sich freuen, wenn mehr junge Leute hier zur Sprache kommen. Und auf der anderen Seite, was Anna jetzt gerade gesagt hat, also einfach reinzukommen in eine Situation, die schon seit einer Weile läuft. Wie findet dieses Generationengespräch statt? Ich frage das auch, weil es in der jüdischen Community aktuell immer mal wieder scheitert. Wie kriegt ihr es hin?
Also ich habe gelernt, dieses Bundestreffen, was wir jedes Jahr machen, ist einfach ein ganz wichtiges Forum, wo wir zusammenkommen. Also wir treffen uns in Mitteldeutschland und verbringen 3 oder 4 Tage miteinander. Das ist wirklich sehr intensiv. Da sind auch viele Workshops und Gespräche. Aber ich merke, das ist total wichtig, eben ja in so einem Rahmen zusammenzukommen und sich die Zeit zu nehmen und miteinander auch zu leben. Also auch miteinander zu essen, zu feiern, aber eben auch diese harten politischen Gespräche zu führen.
Und herausfordernd ist immer wieder, zu lernen, man muss einfach zuhören. Also es gibt sozusagen wirklich unterschiedliche Erfahrungen, sowohl auf dem Bundestreffen, aber auch bei euch auf der Feier jetzt am Wochenende, wo deutlich wurde, so die Geschichten, die Lebensgeschichten von Menschen also spielen eine extreme Rolle sozusagen beim Aushandeln von politischer Arbeit beispielsweise. Also dieses gegenseitige Zuhören, voneinander lernen, zu gucken, also es gibt unterschiedliche Erfahrungen, wir sind nicht sozusagen einheitlich sozusagen zu begreifen, sondern sehr unterschiedlich zu begreifen, sehr plural zu begreifen. Das ist wirklich sehr spannend, aber immer wieder eine Herausforderung. Also das ist nie sozusagen wirklich abgeschlossen und nicht alle sind zufrieden damit oftmals. Also es gibt wirklich unterschiedliche Wahrnehmungen, wo das gut funktioniert. Bundestreffen ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt aber auch Formate, wo das sozusagen nochmal deutlich wird, wie schwierig das oft ist zu organisieren.
Anna?
Ich würde schon sagen, gerade jetzt aus unserer Positionierung heraus ist es unfassbar wichtig, so generationenübergreifend zu lernen, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel schwarze Geschichte uns in der Schule beigebracht wird. Und wir müssen einfach unsere Erfahrungen weitergeben und sichern und zusehen, dass dieses Wissen erhalten wird und weiter wächst.
Mhm. Ihr habt ja gerade dieses, also Anna, du hast ja gerade dieses, auch den Streit erwähnt, der stattfindet. Und ich frage mich manchmal, was sind so die Bedingungen, unter denen ein Streit so stattfinden kann, dass am Ende nicht die eine Seite nicht mehr mit der anderen spricht. Das ist ja durchaus eine Gefahr. Man könnte es auch bezeichnen als Liebesentzug. Also die eine Seite ist so sauer auf die andere, dass sie sie straft mit Nichtkommunikation oder so. Was sind so die Rahmenbedingungen, in denen so ein Streitgespräch, auch wenn es unangenehm ist, weil ich glaube, erst dann ist es sinnvoll, von einem Streit zu sprechen. Also einer, der wirklich darauf basiert, dass Leute unterschiedliche Positionen haben. Wie hat das jetzt, also wie habt ihr es 40 Jahre geschafft, Leute? Ich könnte wirklich...
Naja, nochmal, ich glaube, dieses Lernen sozusagen, dass wir unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, in diese Bewegung reingebracht haben, die machen ja schon deutlich, dass es natürlich auch sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, wie mit den Herausforderungen umzugehen ist. Und ich glaube, das ist sozusagen immer der Punkt, wo ich schon auch merke, dass es da immer wieder angemessen ist, zuzuhören, zu gucken oder so, welche Perspektiven bringen die Menschen ein, oder welche Erwartungen haben sie auch. Und Streit entsteht ja vor allem dann, wenn sich Menschen nicht gesehen fühlen, wenn sich Menschen sozusagen nicht zugehört fühlen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sehr schnell ins Gespräch kommen kann, dass es nicht darum gehen kann, jetzt die alten Erfahrungen beiseite zu legen und nur noch jungen Leuten zuzuhören, sondern klarzumachen, also wir müssen sozusagen aufeinander aufbauen, müssen sozusagen unsere Erfahrungen alle einbringen und gucken, also wie wir es dann organisiert bekommen, diese politische Arbeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Und wir hatten jetzt natürlich schon Tiefen, auch in der ISD, keine Frage. Ne? Also es gab schon Momente oder so, wo nicht ganz klar ist, läuft der Laden jetzt weiter oder geht das irgendwie dann doch irgendwo ein, weil Leute sozusagen sich um Beruf kümmern, Studium kümmern und so weiter und so fort. Und da gab es immer genug Leute, die gesagt haben, nee, das muss weiterlaufen. Das Bundestreffen hat jetzt wirklich 40 Mal stattgefunden und das ist ja schon ein großer Erfolg, meines Erachtens.
Mhm. Könnte man sagen, es geht nicht um den Generationenwechsel, sondern um eine Generation Gleichzeitigkeit, die sehr ja nur eine Kategorie der Unterschiede ist. Ne? Wie du auch sagst, Leute haben unterschiedliche Perspektiven, die sie, weil sie von unterschiedlichen Orten kommen, unterschiedlich sozialisiert sind. Also dass man sozusagen eher von einer Gleichzeitigkeit sprechen muss und gar nicht so sehr davon, dass jetzt die neue Generation kommt und die ältere tritt ab.
Ja. Die Anwesenheit von unterschiedlichen Biografien oder Lebenserfahrungen oder Lebensrealitäten oder so, die macht es dabei wirklich aus. Ich weiß nicht, wie das für dich war, wenn du neu dazugekommen bist, wie sozusagen die Altersspanne ist ja vom Säugling bis zum 90-Jährigen, ne, die da auf präsent sind oder so. Und das finde ich in keiner anderen Struktur, ehrlich gesagt.
Ich habe das auch nirgendwo anders so gesehen und so gelebt gesehen. Und ich finde es ganz wichtig, auch nochmal jetzt aufs Bundestreffen bezogen zum Beispiel, dass wir versuchen, da eine Utopie zu leben, die wir in der Realität gar nicht haben. Und wir kämpfen alle gegen was oder für was, dafür, dass was anderes kommt. Aber das müssen wir jetzt schon ausprobieren. Und ich glaube, das ist so sozusagen so der Kern davon, dass wir sagen, wir müssen das machen, weil wir hoffen eigentlich, dass wir an dem Punkt kommen, dass wir das brauchen.
Ja, ich mag die Idee, dass man sagt, sozusagen die eigene Praxis ist schon ein Vorausschau auf eine Utopie, die man realisiert sehen will, vielleicht in einer breiteren Gesellschaft, oder?
Ja, so eine Art Blaupause. Also wenn wir von einer inklusiven Gesellschaft sprechen, kann man die überhaupt organisieren? Und die, das auch hier, ne, mal ganz selbstkritisch gesehen oder so, das funktioniert nicht immer durchgehend. Aber die Idee ist da, die ist präsent, glaube ich, auf solchen Formaten wie Bundestreffen oder auch auf der Feier jetzt am Freitag bei euch im Haus. Die Idee ist da und man hat auch mehr und mehr eine Ahnung, wie das eigentlich aussehen könnte, wenn sie funktionieren würde, auch für die gesamte Gesellschaft.
Lass uns vielleicht für diejenigen, die das jetzt hören, die es nicht genau auf dem Schirm haben, nochmal kurz wiederholen. Die ISD, wie groß in etwa, wo ist die überhaupt überall wirksam? Würdet ihr es kurz zusammenfassen?
Ja, es gibt lokale Gruppen im Prinzip in allen mittleren und größeren Städten, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, München, Stuttgart, Kassel. Und das hat sich im Prinzip auch durchgezogen von Anfang an, dass wir dezentral waren. Es gab nie sozusagen die zentrale ISD-Gruppe, auch wenn es größere und kleine Gruppen gab, keine Frage. Und die sozusagen auch mehr oder weniger ihre eigenen Schwerpunkte immer gesetzt haben. Also es gibt sozusagen, die Berliner haben andere Formate angewandt als die Kasseler oder die Münchner oder die StuttgarterInnen. Also ganz sehr unterschiedlich aufgestellt und das ist sozusagen auch erhalten geblieben. Ne? Auch die Gruppen sind natürlich dann wieder kleiner geworden. Es gab weniger Aktivitäten zwischendurch. Es gab Formate wie Black History Month, die hier in Berlin vor allem gefeiert worden sind. Das sind so die Strukturen, die wir haben als Dachverband, als dezentrale Organisation.
Und angefangen hat es ja erstmal ohne eine staatliche Förderung. Ne? Das war ursprünglich mal wirklich eine Bewegung, die von der Community selbst heraus entstanden ist und erst später dann teilweise oder sogar
von
der ganzen Struktur eine Förderung bekommen hat?
Wir haben schon Förderung bekommen, das Demokratie Leben zum Beispiel, ein großes
Projekt. Aber ja nicht von Anfang an, die gibt es ja noch gar nicht seit 50 Jahren. Ja.
Genau, also Anfang war es wirklich, und war auch wichtig tatsächlich. Wir haben gesagt, okay, wenn wir sozusagen eine Gesellschaft kritisieren, können wir nicht von der Gesellschaft erwarten, dass sie uns finanzieren beispielsweise. Also ist das zu erwarten oder macht das überhaupt Sinn, Abhängigkeiten zu schaffen oder so von der Gesellschaft, die wir eigentlich in den Grundfesten kritisieren. Und deswegen hat es auch ganz gut funktioniert, dass wir gesagt haben, die Formate, die wir anbieten, die müssen so aufgestellt werden, dass jede Gruppe, dass sich das leisten kann, ohne sozusagen großen finanziellen Aufwand. Wir haben privat geschlafen, wir haben übernachtet sozusagen in kleinen Hostels, in kleinen Jugendherbergen beispielsweise und haben alles selbst bezahlt in der Zeit. Ne? Und das ging mindestens 10, 20 Jahre lang so, bis wir gemerkt haben, es braucht natürlich auch gewissermaßen irgendwann Strukturen. Und dann kam der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, lass uns gucken oder so, welche Projekte, welche Programme passen für uns auch, die wir sozusagen dann auch, wo wir Geld anleihen wollten, wo wir deutlich machen, es braucht sozusagen auch Strukturen, um wirklich politische Arbeit zu organisieren.
Aber meines Wissens waren das alles eher Projekte. Es gab doch keine Strukturförderung für den Verein als solchen.
Genau.
Das heißt, es wurden Projekte gemacht, die am Ende vielleicht aber auch halt mehr als nur der ISD sozusagen nutzen. Also ich weiß nicht, ob der Verein an sich so krass gefördert wurde von der...
Nein, und das ist auch gar nicht die Erwartung, wie gesagt. Ja. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, immer teilzumachen oder so. Wenn wir Strukturen schaffen, dann nicht, dass Leute jetzt unbedingt alle angestellt sein müssen bei uns beispielsweise. Ne? Es geht nicht darum jetzt irgendwie, dass sich persönlich Leute irgendwie in irgendeiner Form jetzt über die ISD finanzieren beispielsweise auf Dauer. Also es muss eher darum gehen zu gucken, oder so, was bringe ich eigentlich mit an eigenen Energien und Mitteln, um sozusagen so eine Organisation am Leben zu erhalten.
Und eine Dauer, die ja unter Umständen gar nicht mehr gewährleistet ist von staatlicher Seite. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Davor nochmal kurz nachvollziehen, auf welche Weise sich eure Arbeit, eure Ausbildung, die Dinge, die ihr sonst in eurem Leben tut, überschneidet mit der ISD. Anna, du hast zum Beispiel ja Architektur studiert, bist Kuratorin und bist dann sozusagen in dieses Projekt hineingekommen, Modellprojekt dekoloniale Erinnerungskultur. Magst du ein bisschen nachzeichnen, wie kam das dazu? Kanntest du die ISD schon im Studium? Kam das später? Wie kamst du zu diesem Projekt? Was hat dich auch bewogen, nach deiner Ausbildung dann in diese Arbeit hineinzugehen?
Also ich habe damals 2019 noch als Architektin gearbeitet, in einem großen Architekturbüro hier. Und das war für mich aber eine Lohnarbeit, oder? Also das hat mich jetzt persönlich wenig tangiert. Deswegen habe ich immer in meiner Freizeit Projekte gemacht, die irgendwie im Einklang sind mit meinen politischen Werten oder so. Unter anderem habe ich Stadtführungen gegeben oder Essays oder irgendwelche Sachen geschrieben über das koloniale Berlin, über die Kolonialitäten, die man hier trifft. Damals ging es noch um die M-Straße zum Beispiel, die es jetzt heute gar nicht mehr gibt und so. Und von daher war ISD, Berlin Postkolonial und all diese Akteurinnen, die damals, weiß ich nicht, für No Humboldt 21 gekämpft haben und so, immer total auf meinem Schirm. Und ich habe das beobachtet. Und als ich gesehen habe, da gibt es jetzt zwei große Projekte gleich, die losgehen 2020, habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und mich beworben und einfach ja geguckt, ob mir diese Chance gegeben wird, aus dieser Architektur rauszukommen und endlich einen Job zu machen, der so ja auch für das steht, für das ich auch gerne stehen würde. Und das hat geklappt.
Das hat geklappt, das ging 5 Jahre. Und jetzt, wie ist jetzt gerade der Stand?
Jetzt gerade haben wir den ganzen Sommer einen neuen Antrag geschrieben für ein Folgeprojekt, von dem wir noch nicht wissen, ob es kommt. Ja, wir wissen ja alle, wie gerade die Lage auch ist in der Kultur und mit den Steuergeldern. Also das bleibt, glaube ich, weiterhin spannend. Ich persönlich bin jetzt freiberuflich tätig und mache Sachen wie Podcasts aufnehmen und Bildungsformate und Ausstellungen kuratieren. Ja, und ich glaube, unterm Strich hoffen wir alle, dass dieses Projekt, die Dekoloniale 2.0, wie sie bei uns im Arbeitstitel heißt, vielleicht doch noch sich realisiert oder dass wir mit dem Lern- und Erinnerungsort, der hier in Berlin geschaffen werden soll, ja, in diesem Rahmen weiterhin unsere kritische Arbeit machen können.
Genau, der Lern- und Erinnerungsort, das ist ja sozusagen die Zielsetzung nach dem Aufarbeitung- und Erinnerungskonzept zur Geschichte und den Folgen des Kolonialismus für Berlin. Und das ist ja jetzt gerade übergeben worden an den Senat, der ja zwischendurch gewechselt ist. Ne? Also es gab einen, der hat es beauftragt, dann gab es eine vorgezogene oder nachgezogene Wahl, je nachdem. Und dann hatten wir eine andere Regierung. Was ist da gerade der Stand der Dinge?
Genau, wie du schon sagst, ne? Das Konzept ist jetzt übergeben worden an die Kultursenatorin hier in Berlin. Die hat jetzt sozusagen eine Skizze, eine Vorlage, einen Entwurf, was möglich ist und was auch nötig ist tatsächlich, was seit langem gefordert wird. Ein Punkt ist zum Beispiel der zentrale Lern- und Erinnerungsort hier in Berlin für die Geschichte des Kolonialismus in Berlin. Und da wird sich eben zeigen, ob der politische Wille wirklich da ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, auch weiterhin. Und da geht es natürlich jetzt nicht bloß um Geld, sondern geht es wirklich darum, deutlich zu machen, okay, wollen wir als Republik, als Stadtstaat diesen Prozess fortführen, der jetzt in Gang gekommen ist, seit mindestens 10 Jahren. Mhm. Und wollen wir auch tatsächlich eben diejenigen das ermöglichen, die das sozusagen auch schon seit langem betreiben, diese Arbeit. Das ist eine ganz zentrale Forderung gewesen, seit Jahrzehnten diesen Ort zu schaffen. Nun ist er möglich, zumindest inhaltlich liegt das jetzt vor, das Konzept. Und man kann jetzt wirklich gespannt sein, ob jetzt nicht die Politik wieder sich die Ausrede einfallen lässt, dass zu wenig Gelder da sind. Mhm. Weil darum kann es nicht gehen.
Vielleicht ist es sinnvoll, nochmal ein bisschen zu erklären, dass dieses Konzept ja wirklich unter Beteiligung der gesamten Berliner Stadtgesellschaft stattgefunden hat, unter Kuration von Ibu oder unter Diop. Projektleitung von Ibu Diop, den Hörerinnen dieses Podcasts auch schon kennen, weil er bei uns hier zu Gast war, der auch ein Co-Kurator dieses Heimatprojekts ist. Also es gibt hier sozusagen auch eine, sagen wir mal, Verdichtung von zivilgesellschaftlichen Initiativen immer wieder. Sehr, sehr viel dieser Initiativen ging auf eine Weise aus von einer jüngeren schwarzen Bewegung oder war zumindest unter ihrer Beteiligung geplant und umgesetzt worden jetzt die letzten Jahre. Und das, finde ich, ist ja ein weiterer Aspekt, über den ich nochmal gern mit euch nachdenken möchte, über die Dinge, die wir erreicht haben, gemeinsam auch und die Visionen einer anderen Gesellschaft, die dahinter standen. Wo sind wir da jetzt gerade? Was sind die Erfolge der letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre gewesen? Wir schneiden die Stille raus, gar kein Problem. Okay, nein, wir lassen die extra.
Naja, also ich glaube schon, dass wir sozusagen mit dem Prozess, den Entstehungsprozess von dem Konzept deutlich gemacht haben, wie so ein Prozess aussehen muss. Es geht nicht nur darum, schnell ein Dokument zu erstellen, schnell sozusagen ein Muster zu, ein Matrix zu entwerfen oder so, wie so ein Ort aussehen könnte, sondern muss eher darum gehen, erstmal zuzuhören, zu sehen, wo stehen eigentlich die unterschiedlichen Communities hier aktuell in der Stadt beispielsweise und welche Forderungen liegen vor. Und dieser Prozess, der dort zu diesem Konzept geführt hat, ist auch beispielhaft dafür, wie wir uns das auch vorstellen. Dass es eben nicht darum gehen kann, nur eine kleine Gruppe von Leuten entscheidet dann plötzlich für so ein großes Projekt, sondern es muss ein möglichst breites Spektrum an Leuten einbezogen werden, die das auf unterschiedliche Art und Weise umsetzen wollen, um deutlich zu machen, es geht wirklich um einen diversen, auch wenn es so ein bisschen abgedroschen ist, oftmals dieser Begriff, um einen ganz diversen, inklusiven Prozess, der auch zum entsprechenden Ergebnis führen kann. Und ich glaube, das ist sozusagen für mich das wichtigste Learning überhaupt, vor dem, dass das jetzt umgesetzt werden muss, dass wir eben deutlich machen, wir brauchen diese inklusiven Prozesse, um auch wirklich alle Stimmen möglichst einzubeziehen bei der Entwicklung von so einem Lernort. Mhm. Sonst ist es genauso ein toter Ort wie Museen beispielsweise, wo es nicht darum geht, irgendwelche Werte zu vermitteln, sondern wirklich einfach nur zu sammeln und auszustellen. Darum kann es nicht gehen.
Anna, du hast gerade schon die M-Straße erwähnt und die wurde ja nun wirklich gerade erst nach langen Kämpfen umbenannt. Das war ja nicht der einzige Ort, der in Berlin in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren umbenannt worden ist. Was sind so Erfolge, was das Berliner Stadtbild angeht? Wie hat es sich verändert?
Ja, also im Jahr 2020 wurden die Straßenänderungsausführungsgesetze geändert, was es erleichtert hat, Straßen, die nach Kolonialverbrechern benannt waren, umzunennen. Das hat eine Reihe von Umbenennungen nach sich gezogen, über die wir wirklich glücklich sind. Zum Beispiel die sogenannte M-Straße, die jetzt Anton-Wilhelm-Amos-Straße heißt. Es gibt aber auch Straßen in Kreuzberg, die jetzt Audre-Lorde-Straße heißt. Es gibt dort eine Lucy-Lambeck-Straße. Wir haben im afrikanischen Viertel etliche Straßen umbenannt, die vorher nach wirklich grauenhaften Verbrechern benannt wurden. Das sind Erfolge. Und ich würde auch generell sagen, die Art und Weise, dass überhaupt über Kolonialismus und Kolonialgeschichte gesprochen wird und wie in den letzten Jahren darüber gesprochen wurde, ist eine krasse Verbesserung. Ja, also es ist einfach ein Erfolg. Mhm. Ich habe aber gerade so ein bisschen gezögert, als du die Frage gestellt hast, weil wir ja gerade auch sehen in den letzten 2 Jahren, wie diese Erfolge auch wieder rückgebaut werden. Mhm. Also es ist so ein Spiel, machen wir 3 Schritte nach vorne und 4 zurück und dann wieder 2 vor und 1 zurück. Und in diesem Spiel aus vor und zurück ist es manchmal wirklich so ein bisschen schwierig zu sagen, was sind denn jetzt die Erfolge, die wir erreicht haben und von denen wir auch davon ausgehen können, dass sie uns bleiben, dass das Pflöcke sind, hinter die wir nicht mehr zurückfallen. Und da bin ich mir gerade einfach gar nicht mehr sicher, weil ich habe das Gefühl, es steht gerade wirklich alles auf dem Spiel eigentlich.
Okay, lasst uns darüber reden. Was ist die aktuelle Situation? Wir haben 40 Jahre ISD durchgehalten, ihr habt 40 Jahre ISD ermöglicht, gemeinsam gestaltet, seid dadurch beeinflusst worden, habt es auch beeinflusst in eurer Arbeit. Und jetzt erreichen wir gerade einen Punkt, an dem sieht es zumindest so aus, das würde ich auch sehen, und zwar auch in Bezug auf andere Initiativen und Organisationen, dass der Staat sich zunehmend zurückzieht. Also Gelder werden zurückgenommen, Veränderungen werden in Frage gestellt. Der politische Wind dreht sich auf eine Weise, wie er vielleicht in den letzten Jahrzehnten sich so nicht gedreht hatte. Seht ihr das auch? Und was muss jetzt passieren? Was ist eine Möglichkeit, damit weiterzumachen?
Naja, ich glaube, dass das schon klar macht oder so, dass eben solche Erfolge, solche Prozesse, die gut gelaufen sind oder so, nicht gesetzt bleiben, dass die immer wieder in Frage gestellt werden von unseren politischen Gegnern. Und dass da auch deutlich wird, dass wir eben deswegen gerade uns wirklich gut beraten, uns möglichst von diesem Staat nicht zu sehr abhängig zu machen. Mhm. Wenn der abhängig ist davon, von einzelnen Parteien beispielsweise, dass dann Dinge eben rückabgewickelt werden. Und das, was Anna gerade beschrieben hat, dass wir eben deutlich machen können, wir haben ganz große Erfolge erzielt, keine Frage. Ich glaube nicht, dass das komplett abzuräumen ist. Ich glaube, dass es im Gegenteil eher deutlich gemacht hat, was möglich ist unter einer politischen Konstellation beispielsweise. Und ich bin da jetzt erstmal optimistisch insofern, dass ich jetzt 40 Jahre zurückblicken kann und gucken kann, oder was ist da eigentlich gelaufen ohne Mittel beispielsweise. Die ganze Menge eigentlich. Mhm. Also es ist nicht so sehr, dass der Staat sozusagen irgendwie komplett eingreifen kann, aber wir müssen gewahr sein, dass er es will. Und das reicht im Prinzip ja auch schon. Und ich glaube auch, dass wir sozusagen hier diese Marker, die du gerade geschrieben hast, Anna, die Straßennamen, die sind ja nicht der Endpunkt, im Gegenteil. Ne? Wir beschreiben das ja immer wieder als einen Prozess, der erst losgeht. Da anhand dessen kann man eben deutlich machen, wie wir uns eine Aufarbeitung vorstellen, unabhängig, was der Staat und Gesamtgesellschaft irgendwie sich vorstellt darunter, dass wir eben Modelle entwickeln, die eben auch deutlich machen, okay, es geht auch anders. Und nicht unbedingt nur immer sozusagen unter den besten Konstellationen beispielsweise, wie ich in Berlin beispielsweise unter Rot-Rot-Grün, da war das natürlich gut, dass Parteien am Staat waren, an der Regierung waren, die uns wohlgesonnen waren. Und nun ist es eben eine Phase, wo das nicht mehr der Fall ist, wo wir aber trotzdem weitermachen müssen und aufgerufen sind, erst recht jetzt eben zu entwerfen, Modelle zu entwerfen, Skizzen zu entwerfen, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen.
Ja, würde ich auch sagen. Und es ist, ja, das, was du sagst, ja, ist die Politik uns jetzt wohlgesonnen oder nicht wohlgesonnen? Es spielt eigentlich keine Rolle, weil was wir fordern, ist, da geht es um Gerechtigkeit. Das ist,
sehr schön, ja.
Es ist eigentlich nicht wichtig, ob das jemand gut findet oder nicht gut findet. Das ist halt nötig und deswegen fordern wir und kämpfen weiter dafür.
Ich finde es auch spannend, weil hier ja auf eine Weise auch ein vielleicht Bewegungswissen interessant werden kann, von dem wir gerade gestartet haben, nämlich vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, da gab es diese Strukturen, diese Förderstrukturen auch für einzelne Projekte so nicht. Und das war der Ursprung. Von da haben wir angefangen, habt ihr angefangen. Und dann natürlich auch mit der Hilfe von, ich weiß nicht, Audre Lorde, die zu Besuch kam, Menschen, die jetzt gar nicht mehr da sind, die aber nach wie vor ganz, ganz wichtige Inspirationsquellen sind, Maya Yim oder so. Also Leute, die eine Bewegung gebaut haben, die in der Lage war, jenseits vom Staat zu funktionieren. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht jetzt gerade Bezugsquellen sind, Bezugspunkte, um jetzt weiterzudenken, am Ende einer Phase, in der sich der Staat als Dialog- und Unterstützungspartner angeboten hat. Das war ja auch irgendwie ein verlockendes Versprechen. Gleichzeitig habe ich immer so halb im Ohr, ich glaube, es war ein Berliner Theatermacher, der mal meinte, wenn du eine Bewegung killen willst, dann finanzier sie.
Ja, da ist schon was dran, das stimmt schon, ne? Weil wir haben Debatten angestoßen, die jetzt sozusagen ganz selbstverständlich erscheinen, dass wir über Rassismus sprechen, dass wir über Kolonialgeschichte sprechen. Das sind Dinge, die waren vor 40 Jahren völlig undenkbar. Die kamen einfach nicht vor.
Ja.
Und die haben wir abgestoßen ohne Finanzierung. Du hast also völlig recht, klar. Also Geld sozusagen macht jetzt nicht unbedingt eine Gesellschaft gerechter. Also, ne? Also ich weiß nicht, ob eine NGO gleich kaputt geht, wenn sie Kohle bekommen. Das vielleicht nicht unbedingt.
Vielleicht noch ein bisschen weiter als das.
Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass wir sagen können, okay, es geht auch ohne oder mit wenig.
Ja.
Anstrengender, keine Frage. Herausfordernder, auch keine Frage. Langsamer und zäher, auch keine Frage. Aber es geht.
Ja. Okay, das ist auf einer materiellen Ebene. Aber wenn auf einer semantischen Ebene der Bundeskanzler uns zum Abschuss freigibt, weil wir nicht in sein Stadtbild passen, was machen wir dann?
Ja, finde ich toll. Lass uns da nochmal, also weil es geht ja irgendwie auch um eine Arbeit am Stadtbild, wenn wir über das fünfjährige dekoloniale Projekt sprechen. Es ist irgendwie ist so ein Begriff, wie so häufig in politischen Debatten, den habe ich bisher noch gar nicht so zentral benutzt in meiner politischen Kommunikation. Und plötzlich kommt der Kanzler und benutzt so ein Wort, dann machen Leute Recherche, sehen also das Wort ist auch auf eine ähnliche Weise auch schon von Joseph Goebbels benutzt worden. Denkst irgendwie so, oh mein Gott, was passiert denn jetzt schon wieder? Ja? Kannst gar nicht so schnell Straßen umbenennen, wie hier alte Nazi-Verweise rausgepackt werden. Die Frage ist doch schon sozusagen, oder die Diskussion, die auch jetzt stattfindet, ist ja, was war damit gemeint? Und ich glaube, es ist total wichtig zu unterstreichen, dass das als eine ganz fundamentale Infragestellung der Präsenz von Vielfalt in deutschen Städten wahrgenommen worden ist, oder? Habt ihr das irgendwie anders wahrgenommen? Oder ne, das war doch im Umfeld der, ich will euch nichts in den Mund legen, aber habt ihr das in eurem Umfeld auch so erlebt?
Was die Wahrnehmung angeht, auf jeden Fall, keine Frage. Also wir wissen sozusagen alle, also mit wir sage ich jetzt, migrantische Of-Color-Communities, wir wissen ganz genau, wer gemeint ist damit. Und dass ein Kanzler jetzt sich hinstellt und auf so Herausforderungen, die möglicherweise bestehen mögen, ich möchte gar nicht sozusagen sofort alle zustimmen, aber die möglicherweise bestehen oder so, nur mit einer Methode umzugehen weiß, nämlich mit Abschiebung, das zeigt ja eigentlich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wie armselig im Prinzip oder wie wenig sozusagen eine Offenheit besteht, Probleme, komplexe Probleme auch komplex zu bearbeiten. Und das ist erschreckend und gleichzeitig aber nicht überraschend. Also insofern, auch hier gilt, glaube ich, für uns alle das Motto der Feier von zur ISD aufzurufen, nochmal zu Widerstand zu leisten. Widerstand zu leisten gegen eine Rückabwicklung von Entwicklungen, die wichtig waren und wichtig sind und wo jetzt versucht wird, oder so das abzuräumen, mit der Begründung, dass wir überlastet sind mit was auch immer.
Ja. Was war die Frage?
Die Frage ist, wir sind sozusagen jetzt detailliert eine Antwort auf meine Frage gegeben zu, wie habt ihr dieses Statement wahrgenommen?
Yeah.
Aber vielleicht in einem weiteren Schritt, das finde ich jetzt auch eine gute, sinnvolle, dramaturgische Entwicklung unseres Gesprächs hin zu seinem Ende. Wie gehen wir mit sowas jetzt um? Was machen wir damit jetzt? Wir sehen also sozusagen die Sprachpolitiken der letzten Jahre, die sind teilweise sogar von der CDU aufgenommen worden. Auch die CDU spricht mittlerweile von Vielfalt, meint damit aber was völlig anderes. Und was macht man damit, wenn Leute sozusagen Sprachimpulse aufgreifen, aber am Ende nicht die Politiken, die damit zusammenhängen, sowas wie Gerechtigkeitspolitiken oder so. Das ist für mich eine große Frage, die auch in diesem Podcast immer wieder auftaucht. Was machen wir, wenn die Idee, wenn wir die Sprache verändern, verändert sich die Praxis oder die reale Welt oder so, wenn das gar nicht so richtig aufgeht und wenn wir gerade erleben, dass eigentlich Leute eine Sprache übernommen haben, ohne die entsprechenden Gerechtigkeitspolitiken zu übernehmen?
Das ist wirklich eine große Frage. Und ich glaube, eine Antwort kann sein, dass wir uns wirklich nochmal materielle Analysen vornehmen und uns genau angucken, welche Mittel gehen wohin. Mhm. Gesetzestexte fallen für mich da auch rein. Was wird da verabschiedet? Wie werden die ausgelegt und so? Dass wir uns ja vielleicht nicht ablenken lassen von diesen Provokationen, sondern wirklich auf der materiellen Ebene gucken, wie können wir die Sachen umverteilen und festhalten, dass die uns nicht weggenommen werden.
Mhm. Ja, bei der Veranstaltung am 24. Oktober rief irgendwann jemand aus dem Publikum, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ihr macht, erst brauchen wir die Revolution. und ich dachte mir so, ja, das, also ich meine, gab es ja auch mal in politischen Bewegungen vor 40 Jahren mehr als heute, dass das sozusagen, das, was unter Materialismus läuft, stärker im Zentrum der Betrachtung steht. Wäre das eine Richtung, in die es jetzt sich sinnvollerweise wieder hinbewegt? Weil da stimmt die sozusagen Entschärfung von Bewegung schon, dass sobald Geld vom Staat kommt, klar ist, dann kannst du nicht das System in Frage stellen.
Genau. So. Ja. Und genau das muss aber trotzdem passieren. Also wir müssen uns verdeutlichen, dass wir eben, wenn wir uns sagen, okay, wir wollen unabhängig werden von den Strukturen, dass wir nicht wirklich sind, das ist ja nicht wirklich möglich auch tatsächlich, ne, völlig unabhängig zu arbeiten, dass wir wirklich den Fokus beibehalten oder so, um was geht es uns eigentlich? Also die Frage nach einer anderen Gesellschaft, die beinhaltet eine Systemdebatte. Und bei der Veranstaltung wurde ja auch von einem Kollegen auch gerufen, dass Kapitalismus nicht der Weg sein kann, die Gesellschaft besser zu machen, gerechter zu machen. Mhm. Solche Debatten braucht es unbedingt. Und ja, es stimmt, ne, die NGOs, die breit gefördert werden, groß gefördert werden, die sind natürlich immer am Überlegen, okay, wie weit können wir eigentlich gehen mit unseren Forderungen, mit unseren Politiken beispielsweise. Und das muss man in den Blick behalten, keine Frage. Ich würde auch sagen, ja, dass, also je mehr wir unabhängig sind von diesen Mitteln, je mehr ist möglich, oder so auch wirklich reinzutragen in die Gesellschaft an Veränderungen, an Forderungen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass deutlich wird, also wir haben Anspruch auf bestimmte Dinge hier in dieser Gesellschaft. Und warum sollen wir die eigentlich uns komplett durch die Lappen gehen lassen?
Das finde ich voll den wichtigen Aspekt jetzt nochmal. Also es ist natürlich kein Plädoyer dafür, keine Förderung zu bekommen, sondern eher zu sagen, sozusagen im Sinne eines produktiven, demokratischen Diskurses einer kritischen Zivilgesellschaft, die, glaube ich, da sind wir vielleicht anderer Meinung, aber tatsächlich auch Geld bekommen kann und kritisiert dann. Also ich glaube, das ist absolut der Sinn von Zivilgesellschaft. In diesem Sinne ist es wichtig, dass das weiterläuft, weil eine Verarmung von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, gerade jenseits von den Großstädten, das ist die letzte Barriere gegen die Restrukturierung ländlicher und mittelstädtischer Räume. Mhm. Und die hängen meistens an einer Förderung. Das ist im Zweifelsfall eine Bundesförderung, weil auf Landesebene die Sachen schon weggekürzt sind. Und je mehr diese Sachen wegfallen, umso mehr werden so die letzten Leute wegfallen, die da noch eine Kontinuität von Demokratiearbeit ermöglichen. Und alles andere, was dann kommt, also was weiß ich, Antifa-Räume jenseits staatlicher Förderung und so, das sind dann Selbstverteidigungsräume, die gar nicht mehr so richtig wirksam werden können darüber hinaus, so wie du es auch gesagt hast, das wird dann sehr zäh. Man ist dann sehr beschäftigt mit dem eigenen Schutz und mit dem Versuch, sich selbst irgendwie über Wasser zu halten. Und das wäre natürlich ein Riesenschaden. Ich würde gerne mit einer positiven Frage schließen, einer visionären Frage, wenn man so will, nämlich eine Frage, die wir auch schon bei der Diskussion am 24. Oktober unsere Panel-Gäste gefragt haben. Und die ist inspiriert von Sharon Dodua-Otto, die einen Vortrag gehalten hat anlässlich der Vorstellung des Gedenkerinnerungskonzeptes zu Kolonialismus vor anderthalb Jahren, im Frühjahr 2024. Und die Frage ist, wenn ihr in 10 Jahren zurückschaut auf die 10 Jahre, die jetzt vor uns liegen, was würdet ihr am liebsten über die ESD sagen?
dass es den Laden noch gibt.
Ja, yeah, das ist auch schon mal was.
Ich würde am liebsten über die ISD sagen, die ISD hat damals nicht mitgemacht. Mhm. Die ISD hat damals noch nicht mit, die hat nicht mitgemacht.
Wobei?
Bei allem, was jetzt, weiß ich nicht, in den nächsten Jahren passieren könnte, will ich über mich und über diesen Verein sagen können, dass wir stabil waren und dass wir nicht mitgemacht haben.
Cool.
Hm. Viel besser.
Nice.
Und dass es uns noch gibt.
Danke euch. Es gibt noch eine letzte Frage, die ich im Podcast traditionell frage. Ihr habt, ich stelle sie euch jetzt und ihr müsst schnell antworten, was euch in den Kopf kommt. Anna Tahir, wem gehört Deutschland?
Ja, allen Leuten, die hier leben, arbeiten, irgendwie mitwirken. Es gehört uns allen. Das gehört uns allen.
Genau, alle, die Lust haben, mitzumachen.
Ja.
Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich danke euch sehr, dass ihr hier gewesen seid. Vielen Dank für dieses Gespräch, was sich sehr, sehr kurz jetzt anfühlt, aber leider schon am Ende ist. Ich freue mich sehr, euch in allen möglichen Kontexten wiederzusehen auf den gemeinsamen Struggle. Und es geht auf jeden Fall weiter. Bleibt weiter hier bei dem Podcast dabei. Darüber hinaus folgt der Arbeit der ISD. Unterstützt, wie ihr könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt. Im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Subejeng Ndikum. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Pool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yukiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.